Ja, im Kirchenjahr hat ja jeder Sonntag so ein bestimmtes Thema. Und das Thema dieses 21. Sonntags nach Trinitatis, das ist die geistliche Waffenrüstung. Das ist eben in der Lesung ja auch schon deutlich geworden. Davon spricht auch der Wochenspruch, der uns ja auffordert, Böses mit Gutem zu überwinden. Und davon sprechen auch die verschiedenen Predigtexte dieses Sonntags. Und einen davon lese ich uns. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 bis 14 und 26 bis 27. Da schreibt Paulus, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, ob sie viele sind, ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Und jetzt geht's weiter in Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Ja, Herr, und wir wollen dich jetzt herzlich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt. Amen. Ja, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Kann man sich das vorstellen? Vielleicht am besten am Beispiel starker Zahnschmerzen. Wenn man die hat, dann tut einem ja oft auch alles weh. Und auch die Psyche ist dann ganz unten. Da würde es also am besten stimmen. Wenn ein Teil unseres Körpers leidet, dann leidet der ganze Leib mit. Und Paulus sagt das eben so, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und er überträgt das dann auf das Zusammenleben in der Gemeinde. Grundsätzlich ist es ja wohl so, dass es positiv bewertet werden muss, wenn wir noch Schmerz empfinden. Denn das bedeutet ja, dass das Alarmsystem des Körpers noch funktioniert. Schmerzen empfinden heißt also, der Leib lebt noch. Nur tote Körper spüren ja nichts mehr. Und was für die Schmerzen gilt, gilt auch für die Freude. Der Vers 26 geht ja dann weiter. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und in unserem Predigtext geht es also heute um solche Glieder. Es geht um Gemeinde nach Gottes Plan. Das soll heute Morgen Thema sein. Und drei Gedanken sollen uns dabei leiten. Ich nenne sie mal vorab. Der erste, der Geist schenkt Gaben, damit Gemeinde funktioniert. Der zweite, der Geist wehrt Gefahren ab. Und der dritte, der Geist befähigt zu gemeinsamem Tun. Zum ersten, der Geist schenkt Gaben, damit Gemeinde funktioniert. Funktionierende Gemeinde, dabei denkt man sicher auch an Freizeiten, in denen man das ganz besonders erlebt und in denen dann oft auch ein geistliches Miteinander erlebt werden kann. Ein ganz besonderes Geschenk. Gemeinde ist, so sagt es Paulus hier im Text, Gemeinde ist der Leib Christi. Mit Gemeinde ist damit zunächst einmal die weltweite Gemeinschaft der Gläubigen gemeint. Aber auch das, was wir so im Kleinen Gemeinde nennen. Auch das Neue Testament kennt ja zum Beispiel ein Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, also an eine, ich sag mal, an eine Teilgemeinde der großen weltweiten Gemeinde Jesu. Und der Brief, aus dem unser Text heute stammt, ist ja auch an eine Gemeinde gerichtet, nämlich an die in Korinth. Und in dieser Gemeinde erlebt man immer wieder eine bunte Vielfalt. Gemeinde Jesu, wir wissen das, besteht heute aus Geschwistern aus vielen verschiedenen Denominationen. Wenn wir beispielsweise daran denken, dass es Landeskirchen gibt, Freikirchen, Gemeinschaften, Versammlungen und so weiter. Die Gemeinde Jesu, so könnte man sagen, geht quer durch die Kirchen und Gemeinschaften. Diese Zersplitterung in so viele Gruppen, wenn man dabei überhaupt von Zersplitterung reden kann, die ist oft bedauert worden, die hat aber manchmal ganz gute Gründe. Denn es ist sicher von Vorteil, wenn man sich in einer Gemeinde nicht über theologische Probleme zerstreiten muss, wie zum Beispiel über die Frage Säuglingstaufe oder Erwachsenentaufe. Die Baptisten und die Evangeliker vertreten die Erwachsenentaufe, vielleicht sagen wir besser Glaubenstaufe, und die Landeskirche tritt für die Säuglingstaufe ein. Da hilft also das, was man oft Zersplitterung nennt, in gewisser Weise. Und wenn man dann zum Beispiel auf Allianzebene mit Geschwistern aus anderen Gemeinden und Gemeinschaften zusammenarbeitet, dann geschieht das ja, um diese Zersplitterung wenigstens zu einem kleinen Teil aufzuheben und nur das zu betonen, was wirklich wichtig und letztlich heilsnotwendig ist. Das, was uns eint. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig in einer Zeit, in der der christliche Glaube immer wieder angegriffen und in Frage gestellt wird. Jedenfalls, darum ging es mir eben, jedenfalls erlebt man auch in der eigenen kleinen Gemeinde oft schon eine bunte Vielfalt. Und darüber kann man sich bestimmt freuen. Manchem allerdings fällt das nicht immer ganz so leicht, sich darüber zu freuen. Hier und da wird ja auch versucht, den anderen in eine bestimmte Form zu pressen, von der man meint, es sei die einzig richtige. Und man erlaubt dann nicht, gerade seine Einzigartigkeit in die Gemeinde einzubringen. Aber gerade diese vom Geist geschenkte bunte Vielfalt ist es, die Gemeinde letztlich leben lässt. Und an ihrer Unterdrückung ist doch schon manche Gemeinde kaputt gegangen. Dann gibt es dann den einen, der Logik und Vernunft mit einbringt, und den anderen, der viel lieber aus dem Gefühl heraus handelt. Da kann einer auf viele Jahre Glaubenserfahrung zurückblicken und ein anderer, der kommt mit der unbeschwerten Frische eines Glaubensneulings. Da will einer alles vom Wort her begründet sehen und ein anderer meint, man müsse doch den Glauben an seinen Früchten erkennen können. Oder es gibt ja auch äußerliche Dinge, da betet einer mit gefalteten, ein anderer mit erhobenen Händen. Und dann gibt es ja noch die vielen Gaben, die der Geist Gottes schenkt, damit Gemeinde funktioniert. Und was da manchmal wie ein Gegensatz aussieht, das kann sich sehr wohl ergänzen. Gemeinde wird ja hier im Text verglichen mit einem Leib, und der Leib, der braucht doch Auge, Ohr, Hand, Fuß und so weiter, um voll funktionieren zu können. Und das Auge kann nicht die Funktion der Hand übernehmen und umgekehrt auch nicht. Jedes Glied, jedes Organ hat seinen ganz bestimmten Platz und seine ganz bestimmte Aufgabe, die von einem anderen nicht unbedingt wahrgenommen werden kann. Denken wir nochmal an die Zahnschmerzen. Da haben wir ja gesehen, wie die Beeinträchtigung eines Teiles des Leibes den restlichen Leib eben sehr mitnehmen kann, ihn sogar funktionsunfähig machen kann. Also alle Glieder werden benötigt. Für den Menschen gilt ja auch, dass er grundsätzlich alle Bestandteile seines Körpers nötig hat. Wenn wir vielleicht mal absehen von, ja, wovon kann man absehen? Blinddarm, richtig, oder Weisheitszähne, die müssen auch nicht unbedingt sein. Aber dann hört es, glaube ich, schon auf. Ich kann also nicht sagen, die anderen brauchten mich nicht. Ich darf mich ihnen also nicht verweigern. Luther hat das mal sehr drastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, was nicht im Dienst steht, das steht im Raub. Das nimmt man den anderen weg, wenn man ihnen nicht damit dient. Dadurch, dass Christus Gaben schenkt, übt er seine Herrschaft aus. Helfend, dienend, ermutigend, friedenstiftend, entlastend, vergebend, heilend, erziehend und so weiter. Wer sich selbst amputiert, der leugnet einfach, dass er auf die anderen angewiesen ist und sie auf ihn. Und so hat jeder als Glied am Leibe Christi auch ganz bestimmte Gaben bekommen und damit auch natürlich Aufgaben. Und niemand, ich möchte das betonen, niemand in der Gemeinde ist ohne Gabe. Und es gilt, diese Gabe, die man hat, auch zu entdecken und dann zu entfalten. Nur wie schafft man das? Da hat es dann schon oft richtig durchorganisierte Versuche gegeben zur Entdeckung von Gaben. Sogenannte Gabentests, die aber den Nachteil haben, dass sie mich auch veranlassen können, jetzt krampfhaft nach Gaben zu suchen, die ich überhaupt nicht habe. Oft entdecken auch andere Geschwister, welche Gaben ein Bruder oder eine Schwester hat. Und das ist schon wesentlich sicherer als so ein Test, der ja auch unter der Unvollkommenheit der Kriterien leidet, die ihm zugrunde liegen. Und so ist es eine der ganz wichtigen Aufgaben der Gemeindeleitung, Gaben zu entdecken, damit sie auch zur Entfaltung kommen. Und dafür schenkt sie ja der Geist Gottes. Ich denke da immer an einen älteren Bruder aus einer anderen Gemeinschaft, der hin und wieder zum Predigtdienst gebeten wurde und der diesen Dienst nur ganz widerstrebend tat, weil die Vorbereitung immer viel Zeit und Kraft kostete und auch durch mancherlei Kämpfe ging. Dabei führt sie eigentlich immer durch Kämpfe. Unsere Prediger hier wissen das. Und ich muss von mir sagen, dass ich manchmal auch denke, das sei nicht meine Gabe und Aufgabe. Ich denke, anderen wird es vielleicht ähnlich gehen. Aber zurück zu diesem älteren Bruder. Wenn er dann predigte, dann merkte man doch immer, dass Gott ihm Vollmacht schenkte, sich also zu ihm und zu seiner Gabe und Aufgabe bekannte. Das heißt, er hatte diese Gabe. Demnach sollte er doch predigen und sich mit dieser Gabe, die er selbst nicht zu haben meinte, auch einbringen in die Gemeinde. Doch darum geht es hier in der Gemeinde. Glaube ist nun mal gemeinschaftliches Leben. Und in dieses gemeinschaftliche Leben soll jeder sich mit seinen vom Geist Gottes geschenkten Gaben einbringen. Also der Geist schenkt Gaben, damit Gemeinde funktioniert. Das Zweite, der Geist wendet Gefahren ab. Ich finde das immer wieder ganz schrecklich, wenn Geschwister sich von der Gemeinde abwenden, weil ihnen irgendwas nicht passt oder weil sie mit irgendjemandem Ärger haben. Im Blick auf den Leib würde das ja zum Beispiel bedeuten, dass sich das Auge oder der Fuß vom Leib trennen und sich selbstständig machen würden. Und das tut ja weder dem Auge noch dem Fuß gut und schon gar nicht dem Rest des Leibes. Die Folge wäre ja dann, dass er zumindest behindert, gegebenenfalls sogar funktionsunfähig wäre. In unserem Text heißt es zu Beginn, denn wie der Leib einer ist. Es gehören also alle Glieder zusammen. Ohne den linken Fuß müsste ich an Krücken laufen und ohne das rechte Auge wäre ich stark sehbehindert. Und wenn die Lunge sich verabschieden würde, wäre schon ein bisschen schlimmer. Und trotzdem macht sich immer wieder mal ein Gemeindeglied in dieser Form, ich sage selbstständig. Und das hat auch Folgen für den, der geht. Und er wundert sich dann vielleicht, dass er allein geistlich doch nicht so recht lebensfähig ist. Es mag ja viele menschliche Gründe für einen Auszug aus der Gemeinde geben. Geistlich sind sie meist nicht. Es gibt auch geistliche Gründe. Die menschlichen Gründe sind, so nennt sie Paulus, sind Werke des Fleisches. Menschen, die ihren Eigenwillen durchsetzen wollen, der dann oft auch noch christlich getarnt wird, sind da ganz besonders gefährdet. Und viele schaden sich dadurch selbst. Meist sind das ja ganz gängige Dinge, die zu so einer Trennung führen. Streit spielt da oft eine Rolle. Auch Streit um Inhalte des Gemeindelebens. Hier und da ist auch Geld ein Problem. Parteinahme führt oft zur Trennung und Neid darf man auch nicht unterschätzen. Und ein sehr häufiger Grund ist eben, dass jemand gekränkt ist und vielleicht sogar wirklich verletzt ist. Aber in dem Falle müsste ja das greifen, was heute auch in Losung und Lehrtext steht. Da müsste ja die Liebe, die Bruderliebe es erfordern, dass man die Sache wieder in Ordnung bringt. Durch Vergebung, auch als Verletzter. Und daneben gibt es sicher noch viele Gründe. Jeder von uns ist in der Gefahr, hier zu fallen. Und wenn man der Gefahr entgehen will, dann gibt es eigentlich nur eins. dem Geist Gottes Raum geben und ihn wirken lassen. Denn der Geist, und auch das steht in Galater 5, will ja dem Leib gute Frucht bescheren. Ich nenne sie mal, die da genannt sind. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ja, ich kenne sie nicht auswendig. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, nennt Paulus in Galater 5. Und in gewisser Weise kämpft ja in mir immer das eigene Ich gegen das eigene Ich. Und der Kampf ist in der Regel aussichtslos. Es sei denn, der Geist füllt mich aus. Und dabei habe ich ihn doch, seit ich zum Glauben gekommen bin. Ich brauche ja gar nicht darum zu bitten. Er ist ja schon da. Bloß diese Herzensecken, in die ich ihn schiebe, die sind oft so klein und abgelegen. Und wie kann er mich dann noch ausfüllen? Und genau das ist wichtig. Und nur dann wehrt er auch wirklich Gefahren ab. Der Geist wehrt also Gefahren ab, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihn wirken lassen. Und noch eins ist ganz wichtig, der Geist bewirkt zu gemeinsamem Tun. Zu Beginn des Kapitels 12, im Vers 2, da sagt Paulus, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Die Korinther, die meisten von ihnen waren ja Heidenchristen, die waren früher Götzenanbeter gewesen und hatten als solche unter dem Einfluss falscher Götter und auch unter dämonischer Einwirkung gestanden. Und so bestand natürlich auch jetzt noch immer die Gefahr, dass durch irgendjemanden ein anderer als Gottes Geist in der Versammlung sprach. Nun will aber der Heilige Geist nicht irreführen oder spalten. Und deshalb betont Paulus zu Beginn unseres Textes so sehr, dass es um einen Leib und um einen Geist geht. Und dieser eine Geist führt zusammen und hält zusammen. Und er befähigt zu gemeinsamen Tun. Viele Menschen, ich habe das öfter gehört, viele Menschen sehnen sich ja danach, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. In der Hoffnung, dann Gott wohlgefälliger zu sein und vielleicht unbeschwerter leben zu können. Doch so ein Erfülltsein ist ja nicht etwas, das sich einmal für alle Zeiten ereignet, sondern das ist eine Sache, die muss beständig passieren. Die gilt an jedem Tag unseres Lebens neu. Das ist ein andauernder Prozess. Man könnte sagen, das Gefäß ist ja nicht einmal voll und bleibt dann voll. Das muss ständig wieder gefüllt werden. Denkt an die Herzensecken, die ich eben angesprochen habe, und in die wir den Geist so drängen, wenn uns andere Dinge wichtiger sind. Er muss uns ständig neu ausfüllen, wenn er wirklich in uns und durch uns wirksam sein will. Nun geht es ja auch im Glauben der Gemeinde nicht nur um uns. Das will Paulus ganz besonders deutlich machen. Wir sind ja in die Gemeinde gestellt, und zwar, ob es uns nun so, wie es ist, passt oder nicht. Denkt daran, dass der Friedrich Schreiber immer gesagt hat, ich kann mir meinen Bruder nicht aussuchen. Den habe ich. Das ist genau wie in der Familie, in der Gemeinde genauso. Es geht nicht nur um uns. Wir müssen eigene Interessen schon hier und da hinten anstellen. Vielmehr soll ein Glied um das andere besorgt sein. Mehr noch, wir haben das eben auch gesungen, in Galater 6, Vers 2 steht, ein jeder trage die Last des anderen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer soll sich unter die Last des anderen, auch unter die Sündenlast des anderen stellen, um das Gesetz Christi zu erfüllen. Glaube darf nicht nur etwas sein für den eigenen Seelenfrieden, so wichtig der natürlich auch ist. Glaube muss sich auch in der Gemeinde auswirken. Gemeinde ist nicht Gemeinde, wenn das bei ihren Gliedern nicht geschieht. Und noch eins, Glaube in der Gemeinschaft, der nicht auch nach außen wirkt, der führt letztlich zum Tod der Gemeinschaft und vielleicht sogar zur Erstarrung des persönlichen Glaubenslebens. Glaube muss immer ein Stück weit auch zeugnishaft oder missionarisch sein. Als Nachfolger Christi werden wir doch vom Geist immer mehr umgestaltet in das Bild Christi hinein. Und zwar zum Wohle anderer Menschen innerhalb der Gemeinde, des Leibes Christi also, als auch anderer, die außerhalb der Gemeinde leben. Deshalb ist Außenwirkung so wichtig. Und nur der Geist befähigt also zu solchem gemeinsamen Tun. Wenn wir von Gemeindegliedern sprechen, dann meinen wir doch nicht einfach, dass sie passive oder aktive Mitglieder in einem Verein sind. Auch wenn wir juristisch natürlich ein Verein sind. Sondern wir sehen sie als dem Leibe Christi zugehörige Glieder, von denen jedes seine bestimmte Gabe und seine bestimmte Aufgabe hat. Das heißt, passive Mitgliedschaft gibt es in der Gemeinde überhaupt nicht. Gemeindeglieder sind immer aktive Mitglieder. Und auch wenn sie schon alt und gebrechlich sind und sich nicht mehr so einbringen können wie früher, dann können sie doch einen ganz wichtigen Dienst noch tun. Sie können nämlich beten. Und ich habe ja schon gesagt, dass Gemeinschaft in Christus sich nicht zuletzt darin bewähren muss, dass wir einander helfen, die uns geschenkten Gaben zu entdecken und einzubringen. Nur dann nämlich kann der Geist uns wirklich auch zu gemeinsamem Tun befähigen. Lassen wir die Gaben brach liegen, die er uns geschenkt hat, dann kann er auch nichts tun mit uns. Und ich denke, man muss das ganz einfach so sagen. Wir leben hier in einer kleinen Gemeinde zusammen. Und da ist die Gefahr, unverbindlich nebeneinander zu leben, vielleicht nicht so groß wie in großen Gemeinden, wo man ja in der Menge untergehen kann. Aber dass Gott von uns gemeinsam etwas will, dass wir wie beim Leib mit den anderen Gliedern zusammenarbeiten sollen und müssen, das kann man eigentlich nicht oft genug und nicht deutlich genug sagen. Es geht letztlich um Verbindlichkeit, nicht nur im persönlichen Leben, sondern auch im Leben als Glied einer Gemeinde. Es geht darum, dass der Geist ja zu gemeinsamem Tun befähigen will, wenn wir ihn darum lassen, wenn wir ihn das tun lassen. Gott möchte, dass wir Gemeinde nach seinem Plan sind. Gemeinde, in der die vom Heiligen Geist geschenkten Gaben auch wirklich zum Tragen kommen. Gemeinde, in der jeder Einzelne dem Geist den ihm zustehenden Raum auch lässt, sodass er wirklich wirksam werden und auch vor Gefahren bewahren kann. Und Gemeinde, in der sich miteinander alle vom Geist Gottes zu gemeinsamen Tun, zur Ehre Gottes befähigen und einsetzen lassen. Denken wir immer an den Satz, ihr aber seid. Da steht nicht, ihr sollt sein, da steht, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und das bedeutet, wir sind aneinander gebunden und wir sind aufeinander angewiesen. Amen.